Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Im Moment läuft ja mal wieder oder immer noch die Diskussion über das Verbot von Verbrennungsautos ab 2035. Die Bundesregierung betreibt da ja aktiv Politik in Brüssel, um das ja, also landläufig genannte Verbrennerverbot 2035 aufzuweichen. Das wollen wir uns mal anschauen, denn die Argumentation der Bundesregierung ist, ja, warum muss man Verbrennungsautos verbieten, wenn es doch hocheffiziente Verbrennungsmotoren geben kann? Sollen wir die nicht besser fördern? Das ist so die Intention. Und als Physiker sagt man sich dann, Moment, hocheffiziente Verbrennungsmotoren, klingt ja immer ganz gut, aber was steckt eigentlich dahinter? Das wollen wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer angucken. Also mal wieder unsere liebe Freundin die Thermodynamik bemühen und fragen, was geht da eigentlich oder ist das nur Politikgepolter? Darum soll es heute in dieser Folge gehen. Ja, wie immer. Also, ne, wenn wir nicht weiter wissen, fragen wir die Physik. Die hilft uns immer sachlich nüchtern. Manchmal vielleicht auch ein bisschen unsexy. Aber die Frage ist ja, was soll damit gemeinsam? Interessanterweise in der Pressekonferenz, als erläutert wurde, ja, also wir wollen doch auch hocheffiziente Verbrenner mit inkludieren in dieses Thema, war die Bundesregierung nicht so richtig sprechfähig, weil gar nicht klar ist, was hocheffiziente Verbrenner eigentlich sein sollen. Wenn wir das mal einordnen, einen Schritt zurück, also was ist die Rahmenbedingung? Die Europäische Union hat beschlossen, dass ab 2035 neu zugelassene Pkw keine Treibhausgase mehr ausstoßen dürfen. Das ist, also heißt dann landläufig immer Verbrennerverbot, stimmt nicht ganz, denn grundsätzlich wären auch Autos zugelassen oder Neuwagen zugelassen, die einen Verbrennungsmotor haben, aber diese klimaneutral einsetzen. Das heißt, wenn wir dort E-Fuels, das heißt also Treibstoffe einsetzen, die durch den Einsatz von erneuerbaren Energien, Klammer auf, oder Kernenergie, Klammer zu, entstanden sind. Wir können ja einfach Kohlenwasserstoffe, Benzin, Diesel synthetisch herstellen. Die würden dann bei der Verbrennung natürlich wieder Kohlendioxid abscheiden oder ausstoßen. Aber dieses Kohlendioxid haben wir vorher aus der Atmosphäre geholt. Damit wäre der ganze Kreislauf bilanziell klimaneutral. Das wäre zulässig. Das ist so eine Hoffnung, eine Idee, vor allem halt der deutschen Automobilindustrie, die Verbrennungsmotoren weiter am Leben zu erhalten, ist aber eigentlich faktisch unrealistisch, weil es keine E-Fuels gibt, die kostengünstig für den Massenmarkt attraktiv sind. Es wird Einzelfälle geben, wo das vielleicht funktionieren mag, also ob man jetzt entweder Wasserstoff nimmt, da kommen wir nachher noch zu, um mit Wasserstoff zu fahren, Wasserstoff zu verbrennen, dabei entsteht ja kein Kohlendioxid als Emission. Mit E-Fuels, das sind halt synthetisch hergestellte Treibstoffe, die erzeugen natürlich Kohlendioxid bei der Verbrennung. Das wäre aber in der Gesamtbilanz wäre das klimaneutral. Das ist zugelassen. Es bedeutet aber auch, dass Autos, die ganz konventionell fossiles Benzin, fossilen Diesel brauchen, nicht mehr zugelassen sind. Darauf hat sich die Europäische Union geeinigt, auch die Bundesregierung. Und das soll jetzt aufgeweicht werden, weil, unterschiedlichste Gründe. Im Moment droht halt die Elektromobilität der deutschen Automobilhersteller so ein bisschen hinterherzuhinken. Insbesondere der chinesische Automobilmarkt drängt nach Europa und droht hier etablierte Marken zu verdrängen. Das ist natürlich eine Sache, die für den Industriestandort Deutschland auf jeden Fall schwierig ist, soll aber jetzt an dieser Stelle gar nicht das Thema sein. Klar ist also mit dieser Vorgabe der Europäischen Union, wir wollen in Richtung der batterieelektrischen Fahrzeuge, meinetwegen auch in Richtung von Wasserstoff, Brennstoffzellenautos, halte ich aber auch da für unrealistisch, haben wir schon drüber gesprochen. Also Wasserstoff im Privatindividualverkehr wird es nicht geben, dazu haben wir gar nicht genug Wasserstoff. Selbst im Schwerlastverkehr deutet jetzt im Moment immer mehr darauf hin, dass auch der Schwerlastverkehr batterieelektrisch sein wird. So, also das heißt jetzt, was ist der Ausweg? Ein hocheffizienter Verbrennungsmotor. Das, ne, die Idee ist ja, wenn wir noch mehr Energie aus der Verbrennung von fossilen Treibstoffen gewinnen könnten, und zwar Energie meint ja, indem wir von A nach B fahren, ne, das ist ja die Energie, die wir nutzen wollen, weniger Abwärme haben, denn das ist ja das Hauptproblem des Verbrennungsmotors. Das Auto oder PKW ist eigentlich eine Wärmemaschine. Der macht sehr viel Wärme und ein bisschen kommen wir von A nach B. Das Fahren von A nach B ist in Anführungszeichen so der Abfallstoff. Der überwiegende Teil geht in die Umgebung. Wir erhitzen damit die Umgebung, verlieren da natürlich vieles an Energie, die im Treibstoff steckt. Dennoch, weil es alles sehr günstig und relativ effizient ist, kommen wir jetzt gleich zu, heißt das, wir kommen von A nach B. Ja, und jetzt ist so die Aussage der Politik, wenn wir hocheffiziente Verbrennungsmotoren haben, der deutsche Ingenieur, die deutsche Ingenieurin bei den großen Automobilherstellern, die jetzt geben sie mal richtig Gas, da müssen wir auch mal ein paar Fördermittel investieren als Bundesregierung und dann geht es so richtig ab. Ja, und jetzt die liebe Freundin Thermodynamik. Was sagt sie denn dazu? Man merkt schon, so ein bisschen an meiner Reaktion, schwierig. Aber fangen wir mal ganz vorne an, ohne jetzt zu tief einzusteigen in die Thermodynamik, denn da brauchen wir erstmal ein paar Vorlesungen, wie funktioniert ein sogenannter Kreisprozess, was ist das, was brauchen wir dafür an physikalischen Gleichungen. Das soll jetzt hier nicht das Thema sein, das geht im Rahmen dieses Podcasts auch gar nicht. Aber mal so ein bisschen ein kleiner Einblick in die physikalische Sichtweise auf das Ganze. Jeder Verbrennungsmotor, egal ob es jetzt ein kleines Auto ist, ein großes Auto, ein LKW, ist im Grunde genommen oder von der Definition her eine Wärmekraftmaschine. Das heißt, so ist die Definition in der Thermodynamik, diese Maschine nutzt Wärmeenergie, um Kraft auszuüben. Die Idee ist halt, wir verbrennen etwas, das ist die Wärme, die wir benutzen. Und damit treiben wir einen Kolben an. Wir haben einen Zylinder und da ist dann halt ein Kolben drin, der sich rein und raus bewegt. Und damit können wir über diesen Antrieb, über diese lineare Bewegung, die können wir in Rotation umsetzen. Und dann können wir Dinge drehen. Wir fahren von A nach B. Und Wirkungsgrad, wie ist der definiert? Das ist relativ einfach. Das ist das Verhältnis der Energie, die wir reinstecken in Bezug zur Energie, die wir rausholen können. Das ist die Idee. Und das wollen wir natürlich jetzt so groß wie möglich machen. Die meisten Motoren, die wir haben, die haben ein sogenanntes, oder die arbeiten nach dem Viertaktprinzip. Es gibt auch, früher gab es auch noch Motoren, die haben ein Zweitaktprinzip gehabt. Und Zweitakter kennen manche noch. Also bei Mofas oder sowas war das früher so. Heutzutage, also alle modernen Motoren haben ein Viertaktprinzip. Was passiert ganz grundsätzlich? Wir haben beim Viertaktprinzip, wir haben immer vier Schritte. Schritt 1 ist, der Kolben in dem Zylinder, also muss ich mir vorstellen, wenn man so einen Zylinder, dann ist da ein Kolben drin. Der Zylinder oder der Kolben vielmehr bewegt sich nach unten und saugt ein Gemisch aus dem Kraftstoff und der Luft ein. Also beim Benziner muss man jetzt aufpassen, die beiden Prozesse sind etwas unterschiedlich, kommen wir gleich noch zu. Also beim Benzinmotor wird ein Gemisch aus Kraftstoff und Luft angesaugt. Beim Diesel saugen wir nur Luft an. Dann bewegt der Kolben sich wieder nach oben in diesem Zylinder und presst dieses Gas zusammen. Also entweder das Kraftstoff-Luft-Gemisch beim Benziner oder die reine Luft. Dadurch erhitzt sich dieses Gas auf mehrere hundert Grad Celsius. Dann kommt der entscheidende Prozess, dann wird gearbeitet. Beim Benziner brauchen wir die Zündkerze. Damit entzünden wir dieses Gemisch aus Brennstoff und Luft. Oder beim Dieselmotor ist es andersrum. Dort wird der Kraftstoff, wird in diese heiße, komprimierte Luft, wird der Kraftstoff eingespritzt und entzündet sich selbst. Der Diesel ist ein Selbstzünder. Dabei, also dann haben wir quasi eine kleine Explosion in unserem Zylinder mit einem ganz hohen Druck. Der Kolben wird dann mit ganz hoher Kraft nach unten gedrückt. Das ist also dann der Schritt bei diesem Kreisprozess, der dann die Kurbelwelle antreibt, damit wir dann von A nach B fahren können. Und im vierten Schritt, deswegen Viertaktprinzip, bewegt sich der Kolben wieder nach oben und schiebt die heißen Abgase aus dem Zylinder raus. Und dann geht es wieder von vorne los, dann zieht er sich wieder nach unten. Der Kolben bewegt sich wieder nach unten, saugt Luft an, verdichtet, es wird gezündet und so weiter. Also das ist dieser sogenannte Viertaktprinzip. Das lässt sich thermodynamisch beschreiben mit sogenannten Zustandsänderungen. Also erstmal ganz klassisch in der Thermodynamik guckt man sich dann Zustandsänderungen an. Zustandsänderung heißt, wie verändert sich der Zustand unseres Gases? Man spricht da normalerweise, um es erstmal gut und einfach berechnen zu können, jetzt auch in Vorlesungen von idealen Gasen. Jetzt ist die Luft und auch Luft-Brennstoff-Gemisch kein ideales Gas. Ideales Gas heißt, wir betrachten das Gas oder die Gasmoleküle, die Luftmoleküle, Stickstoff, Sauerstoff, was wir so alles haben, als harte Kugeln, die aber jetzt keine Ausdehnung haben, die auch nicht, also außer mit Stößen untereinander interagieren, ist eine Vereinfachung, eine Idealisierung, trifft aber den Kern tatsächlich ganz gut. Und dann können wir halt betrachten, wenn wir in einem Zustand sind, also komprimieren, wir expandieren, dann können wir uns anschauen, was passiert da mit dem Gas. Wie ändern sich die Zustandsgrößen? Und da interessieren uns vor allen Dingen bei den Gasen das Volumen, der Druck und die Temperatur. Und aus diesen drei Zustandsgrößen lässt sich dann berechnen, wie viel Energie kann das System leisten, wie viel Wärme wird aufgenommen, abgegeben etc. Das lässt sich dann relativ einfach berechnen. Da gibt es eine ganze Vorlesungsreihe zu, ist ein Standard-Vorlesung in allen Ingenieurswissenschaften, weil diese Kreisprozesse halt die absolute Basis dienen für ganz, ganz viele Prozesse, die wir in der realen Welt betrachten. Was wir jetzt machen ist, also bei den Zustandsänderungen, wir haben jetzt beim Otto-Prozess, das ist also der zugehörige Kreisprozess für Dieselmotoren, haben wir vier Schritte, die entscheidend sind. Wir haben eine isentrope Kompression, also eine sehr schnelle Kompression, bei der wir keine Wärme abgeben. Die Fachbegriffe jetzt für die Expertinnen und Experten unter der Zuhörerschaft oder die es vor vielen, vielen Jahren mal gehört haben, jetzt wieder hochschrecken. Oh Gott, isentrop habe ich schon mal gehört. Oder auch adiabatisch, ein Prozess, der sehr schnell abläuft. Dieser Prozess, da wird keine Wärme mit der Umgebung ausgetauscht. Also entweder wäre was gedämmt, das haben wir nicht, sondern in der Anwendung ist es eigentlich so, isentrope oder adiabatische Zustandsänderung heißen eigentlich. Die laufen sehr, sehr schnell ab. Wärme ist eine träge Energieform. Es passiert kein Austausch von Wärmeenergie mit der Umgebung. In unserem Fall war das ja dann der Motorraum. Dann im zweiten Schritt, und das ist jetzt dann der entscheidende, der den Otto-Prozess vom Dieselprozess unterscheidet. Wir haben eine isochore Wärmezufuhr. Das ist also dann das Entzünden da wird also dann die Arbeit geleistet. Isochor heißt Gleichraum. Isochor bedeutet bei gleichem, bei konstantem Volumen passiert etwas. Da unterscheidet sich dann der Otto-Prozess vom Dieselprozess. Beim Dieselprozess passiert das nämlich, also der Arbeitsprozess, das ist Verbrennung und Expansion, das ist eine isobare Wärmezufuhr, also gleicher Druck. Isobar kennt man auch aus dem Wetterbericht, da sind immer diese Linien auf den Wetterkarten, isobar, gleicher Druck. Das ist der Unterschied, Diesel, wenn wir einspritzen und der Diesel sich dann selbst entzündet, das ist dann eine isobare Wärmezufuhr. Währenddessen beim Otto-Prozess wir isochor, also bei gleichem Volumen das haben, das heißt, der Kolben steht, wir spritzen in dem Fall ja nichts ein, sondern das ist ja schon voreingespritzt, das Luft-Brennstoff-Gemisch oder Benzingemisch, und dann entzünden wir einfach bei konstantem Volumen. Dann wird Arbeit geleistet, das ist dann die Expansion, wenn dann der Kolben nach unten schießt. Auch das ist sehr, sehr schnell, deswegen isentrop oder adiabatisch. Und dann im letzten Schritt haben wir noch eine isochore Wärmeabfuhr, das heiße Abgas muss rausgedrückt werden. Und damit haben wir vier Schritte, jetzt beim Kreisprozess, die wir thermodynamisch berechnen können. Wie ändern sich die Zustände? Wie ist die sogenannte innere Energie unseres Gases? Man muss halt eigentlich nur unterscheiden, ist es jetzt der Gleichraum- oder der Gleichdruckprozess? Gleichraum Otto oder Benziner und der Dieselprozess Gleichdruckprozess. Also jetzt kann man da ein bisschen physikalisch rechnen. Das ist das, was man dann in den Vorlesungen macht. Typischerweise eben ich sag mal, zweiten Semester von Bachelorstudien ging. Da kann man das ganz gut ausrechnen, um dann am Ende auf den Wirkungsgrad zu kommen. Das ist so das Ziel. Auch da nochmal, wir bleiben noch ein bisschen hier in der Physik, bevor wir dann gleich wieder zurückkommen in die Anwendungswelt. Jetzt kann man natürlich berechnen, wie groß ist denn eigentlich der maximale Wirkungsgrad von solchen Kreisprozessen mit diesen vier Schritten. Das oder der effizienteste Prozess ist der sogenannte Carnot-Kreisprozess, das ist der Musterkreisprozess in der Physik. Dort haben wir zwei isotherme und zwei adiabatische Zustandsänderungen. Also isotherm heißt konstante Temperatur. Isotherm, gleiche Temperatur. Die Temperatur ist konstant, wenn wir den Zustand ändern. Und zwei adiabatische Zustandsänderungen, also ohne Wärmeaustausch. Und den kann man halt relativ gut rechnen. Da kann man viele Größen auch noch ableiten. Deswegen ist das so der idealisierte, der Musterprozess. Der lässt sich technisch gar nicht umsetzen. Das geht tatsächlich nicht, obwohl er der effizienteste Kreisprozess ist. Und wenn man der Wirkungsgrad dieses Kreisprozesses hängt nur davon ab, was ist die niedrigste Temperatur, bei der wir unseren Prozess haben, und der höchsten Temperatur. Also jetzt das Beispiel bei unserem Verbrennungsmotor, wenn der jetzt nach dem Carnot-Kreisprozess laufen würde, hätten wir 30 Grad als niedrige Temperatur. Das ist quasi die Temperatur der Außenluft. Wenn wir das umrechnen, sind wir halt, das müssen wir aufpassen, immer in Kelvin rechnen, deswegen sind wir dann bei, ich sag mal, roundabout 300 Kelvin. Und dann haben wir die hohe Temperatur, das ist also dann, wenn gezündet, wenn verbrannt wird, da sind wir bei, ich sag mal, roundabout 2000 Kelvin, also 1700, 1800 Grad Celsius, damit wir es einfach haben. Das heißt, wir haben also einen Temperaturunterschied von 300 auf 2000 Kelvin. Und aus dem Verhältnis lässt sich jetzt der Wirkungsgrad berechnen. Der liegt dann, wenn wir das mal machen, mit diesen 30 Grad Celsius und 1700 Grad Celsius hoher Temperatur bei, Pi mal Daumen, jetzt, ohne das jetzt mit dem Taschenrechner auf die Nachkommastelle auszurechnen, Größenordnung 85%. Das ist der höchste Wirkungsgrad, der bei diesem Temperaturunterschied theoretisch möglich wäre. So, viele Konjunktive, man sagt, das hat die Politik verstanden, hocheffizienter Verbrenner. Wir bauen künftig Motoren mit einem Wirkungsgrad von 85%. Nein. Mehrere Gründe. A, sind das alles idealisierte Prozesse, wir berücksichtigen keine Verluste, keine Reibung etc. pp. Zweiter Punkt, der schränkt schon ein. Wir starten natürlich nicht bei 300 Kelvin. Das funktioniert nicht, sondern wir starten schon höher, weil natürlich das Abgas, was wir dann wieder abgeben, nicht bei 300 Kelvin wieder runterfällt, denn das Entscheidende ist eigentlich der Temperaturunterschied, hohe Temperatur und dann nach dem Leisten der Arbeit, also wenn der Kolben rausgedrückt wird durch diese explosionsartige Zündung, wie hoch ist die Temperatur dann am Ende? Und da sind wir natürlich nicht bei 300 Kelvin oder 30 Grad Celsius, sondern wir drücken das bei, wie heiß ist das dann? Ne? 600 Grad Celsius, wir müssen es ja noch kühlen, das Abgas. So, und damit haben wir schon einen geringeren Temperaturunterschied, denn bei dieser Wärmekraftmaschine nach dem Carnot-Kreisprozess zählt allein der Unterschied der beiden Temperaturen, Wärmekraftmaschine, und das bedeutet geringerer Wirkungsgrad. Da sind wir schon in der Größenordnung von irgendwas so etwas über 60%. Aber trotzdem noch, das wäre ein hocheffizienter Verbrennungsmotor. Ja, und jetzt kommt halt die reale Physik dazu. Wir haben halt Reibungsverluste, wir haben Wärmeverluste bei dem Gesamtprozess, sodass das insgesamt, also wir haben Kühlwasser, Wärme, die wir noch nicht berücksichtigen müssen, wir haben noch Pump- und Drosselverluste, also summa summarum kommen wir bei einem modernen Benzinmotor auf einen Wirkungsgrad von 35-40%. Deswegen sagte ich gerade, hauptsächlich produzieren diese Verbrennungsmotoren Wärme und bringen uns nicht von A nach B. Moderne Pkw-Dieselmotoren schaffen einen etwas höheren Wirkungsgrad, nur deswegen ist der Verbrauch etwas niedriger, unter anderem sind wir so bei etwas über 40%, so bis 43% Wirkungsgrad. Das ist ein hocheffizienter Verbrennungsmotor. Also die Ingenieurskunst der letzten rund 100 Jahre, die Entwicklung von Verbrennungsmotoren, hat uns heute dahin gebracht, dass wir Wirkungsgrade in der Größenordnung von 40% bei Verbrennungsmotoren haben. Damit ist aber auch quasi Ende der Fahnenstange. Es gibt Forschungen bei Lkw-Dieselmotoren, die schaffen theoretisch, also oder theoretisch nicht nur so theoretisch, sondern auch im Labor, Wirkungsgrade von ungefähr 50%. Woran liegt das? Ja, unter idealisierten Bedingungen, also mit Wärmerückgewinnung, mit konstanter Fahrt. Also ich fahre auf der Autobahn im idealen Arbeitspunkt. Das heißt also, der Motor läuft unter perfekten Bedingungen. Ich habe keine Störungen, schaffe ich etwas über 50% Wirkungsgrad. Das ist aber im Tagesbetrieb nicht möglich, denn wenn ich fahre, man fährt ja nicht nur Autobahn und auch da müsste man also im idealen Arbeitspunkt fahren, da kann ich nicht mit 180 über die Autobahn ballern, dann ist der Motor auch wieder ineffizienter, sondern ich muss halt gleichmäßig, gleichförmig geradeaus fahren, dann hole ich halt ordentlich was raus. Kennt man auf der Autobahn, wenn man jetzt in den Niederlanden fährt, da ist der Tempolimit 100, da bricht der Verbrauch ja sehr schnell zusammen, weil man einfach, wenn man langsamer fährt, geringerer Luftwiderstand, man verbraucht einfach weniger Treibstoff. So, das ist der hocheffiziente Motor. Da geht nicht mehr viel. Es gibt noch Möglichkeiten, dort ein paar Tricks anzuwenden, also verschiedene Optimierungen, die man da machen kann. Sogenannter Miller-Atkinson-Zyklus, der dann noch guckt, also kann man das Einspritzen noch optimieren, weil da geht es um 0,1% bei der Verbesserung des Wirkungsgrads. Es ist nicht zu erwarten, dass sich der Wirkungsgrad verbessert, weil es physikalisch halt nicht geht. Wir können die Physik nicht ausdrücken. Wir können überlegen, ja, da müssen wir noch Wärmerückgewinnung machen, die Abwärme können wir doch noch für was anderes nutzen. Wir können die Luft, die wir ansaugen, doch schon mal vorheizen auf eine, oder nicht vorheizen, das wollen wir nicht, sondern umgekehrt, vielleicht noch kühlen, dass wir dann über, also kann man sich 1000 Dinge überlegen, klar, aber dann wird das einen riesigen Motorraum. Auch das führt dazu, dass es natürlich immer komplexer wird, den Wirkungsgrad aber wirklich nicht nennenswert nach oben treibt. Das heißt, es gibt keine hocheffizienten Verbrenner. Die Physik, die Thermodynamik verbietet das. Das Verbrennen ist nicht effizient. Das geht einfach nicht. Tut mir leid. Also, diese Diskussion können wir an dieser Stelle tatsächlich erstmal zu den Akten legen. Was ist denn hocheffizient? Was können wir denn jetzt tun? Was ist denn, wir wollen ja effizient sein. Wir wollen ja uns Systeme überlegen, einsetzen, um im Zuge des Klimaschutzes dann zu gucken, wie schaffen wir es denn jetzt im Individualverkehr hocheffizient von A nach B zu kommen? Batterieelektrisch, weil der Elektromotor hocheffizient ist. Das ist die Idee. Jetzt muss man natürlich dann auch wieder, und das Argument kennt man auch in dieser ganzen Diskussion, ja, man muss ja die komplette Kette sich überlegen, also vom Rohstoff bis zum Rad, im Englischen ist das dann well-to-wheel, also von der Förderpumpe bei den fossilen Treibstoffen, beim Öl bis hin zum Rad. Wie ist da der Gesamtwirkungsgrad? Ja, also, das heißt, wie ist die Kette? Beim Verbrennungsmotor, wir müssen das Öl fördern, wir müssen es raffinieren, damit wir dann Benzin und Diesel bekommen. Dann geht es ins Auto, wir verbrennen es, bleibt halt ein Wirkungsgrad übrig. Ja, also irgendwas in der Größenordnung von 30-35%. Beim batterieelektrischen Auto haben wir dort müssen wir Strom erzeugen. Den müssen wir dann in das Auto laden, in die Autobatterie. Wir haben dann einen Elektromotor, der ist halt hocheffizient. Also der Elektromotor selber hat ja kaum Wärmeverluste. Wir erzeugen über die elektrische Energie, die in der Batterie steckt, über Induktion, dreht sich etwas, wir können von A nach B fahren. Das ist hocheffizient. Da haben wir einen Wirkungsgrad von 70-80% von der ursprünglichen Energie, die wir reinstecken. Das ist ein hocheffizienter Motor, kein Verbrennungsmotor. Das ist der hocheffiziente Motor, den wir fördern müssten. Was haben wir noch? Ja, also der 70-80% beim klassischen Verbrenner, dieses Well-to-Wheel, da sind wir, Rohölförderung, Raffinerie, der Transport, müssen wir auch noch berücksichtigen, Verbrennung im Motor sind wir so bei, 20%, also bei der gesamten Kette, Verbrennungsmotor 20%, batterieelektrisch 70-80%. Verbrenner mit E-Fuels, die sind zugelassen nach 2035, da müssen wir aus Strom über Elektrolyse Wasserstoff machen, synthetisieren daraus dann, auch nochmal mit Strom, Kohlenwasserstoffe, also Benzin oder Diesel, aber synthetisch, transportieren das, verbrennen es im Motor, Wirkungsgrad 10%. Also E-Fuels sind ja noch mal schlechter, müssen physikalisch schlechter sein als der klassische Verbrenner, weil wir ja noch vorgeschaltet den Prozess haben, wie erzeuge ich eigentlich meine synthetischen Treibstoffe. Das ist deutlich ineffizienter als die Förderung von fossilem Rohöl. Letzter Punkt wäre dann noch das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Auto, also dass wir eine Brennstoffzelle haben, die aus Wasserstoff und Sauerstoff dann durch eine Rückverstromung einmal als Abfall Wasser macht, also klimaneutral, und bei diesem Rückverstromungsprozess in der Brennstoffzelle fließt Strom, den können wir nutzen. Der Gesamtwirkungsgrad liegt aber auch nur bei 25-30%. Problem ist an der Stelle einfach, dass das Herstellen des Wasserstoffes so ineffizient ist bei der Elektrolyse. Auch da brauchen wir Strom, Elektrolyseur, wir machen Wasserstoff, der muss komprimiert werden, kommt ins Auto, in die Brennstoffzelle, Gesamtkette 25-30%. Das heißt also, mit der gleichen Energiemenge, und das ist dann ganz entscheidend, mit der gleichen Energiemenge, mit der wir mit einem Elektroauto 500 Kilometer fahren können, fährt der Verbrenner nur 100 Kilometer. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber das stimmt ja gar nicht, denn ich kann doch mit meinem Diesel 1000 Kilometer fahren. Ja, klar, weil die, in Anführungszeichen, Batterie oder weil der Speicher in einem Dieselauto immens groß ist. Wenn ich da 70 Liter Diesel reintanke, da steckt halt wahnsinnig viel Energie drin, da müsste ich eine entsprechende riesige Batterie in einen Elektrowagen packen. Das ist halt das Problem. Aber bei der reinen Energiemenge, wenn ich sage, ich will von A nach B fahren mit der gleichen Energiemenge, da kommt das Elektroauto einfach 5, 6, vielleicht sogar 7-mal weiter. Also bei modernen Autos sagen wir gute 5-mal weiter. Das ist das tatsächlich Entscheidende, wenn wir hocheffizient unterwegs sein wollen. Der Verbrenner ist nicht hocheffizient. Jetzt kann man sich überlegen, gibt es nicht noch technische Möglichkeiten? Können wir nicht noch was ausreizen? Als vor allem dann immer der deutsche Ingenieur, die deutsche Ingenieurin, die dort aktiv werden, die müssen aber immer einfach mal ein bisschen im stillen Kämmerlein was erfinden lassen und dann geht's. Nein, die Physik verbietet uns das. Wir haben halt im Gesamtsystem kommt der Verbrennungsmotor an seine Grenzen, da ist er schon seit ein paar Jahren, also wirklich die Entwicklung wird immer schlechter, ganz im Gegenteil, die Autos werden immer schwerer, immer größer. Wenn wir effizienter werden wollten, müssten wir die Masse reduzieren, müssten nochmal gucken, dass man vielleicht bei dem Luftwiderstand nochmal besser wird. Ne? Tesla macht das vor, was die Reduktion des Luftwiderstands angeht, weil der natürlich auch dazu führt, wenn ich in so einem großen SUV fahre, schiebe ich einfach Luft vor mir her und das kostet einfach zusätzliche Energie. Das passiert aber auch nicht. Die Autos werden immer größer, immer schwerer, statt immer kleiner, effizienter. Das wäre noch ein Weg, um einfach Energie zu sparen, effizienter zu werden. Letzte Idee ist natürlich solche Hybridfahrzeuge, die also sowohl einen Verbrennungsmotor als auch einen Elektromotor haben. Haben wir ja heute auch schon. Ja, das ist so die Idee, ja, wir machen mal Elektro, damit kann ich dann 50 oder 70 Kilometer fahren, wird auch eher weniger als mehr. Und wenn ich es dann brauche, dann schalte ich halt den Verbrenner ein. Ja, Nachteil ist, ich fahre halt zwei Systeme durch die Gegend, die beide sehr schwer sind. Vor allem muss ich halt die Batterie mit mir rumschleppen, auch wenn es keine große Batterie ist, sondern nur eine kleine Batterie. Naja, also auch das ist mehr so eine Notlösung, so eine Trickserei. Warum? Man nutzt halt den effizienten Elektromotor für die Kurzstrecke und für die Langstrecke braucht man dann halt den Verbrennungsmotor. Ist aber auch nicht so richtig der Weg. Das heißt, fassen wir es zusammen. In dieser politischen Diskussion, der hocheffiziente Verbrenner ist eine Nebelkerze. Wir haben heute hocheffiziente Verbrennungsmotoren im Einsatz. Da ist thermodynamisch Ende der Fahnenstange. Es geht nicht weiter. Wir können dort nicht noch einen großen Innovationssprung machen. Ein paar Zehntelprozent geht vielleicht noch, das war's. Es gibt keine hocheffizienten Verbrenner. Und wenn wir das Klima ernsthaft schützen wollen, müssen wir 2035 dieses Ziel auch aufrechterhalten, dass Neuwagen, die neu zugelassen werden, keine CO2-Emissionen mehr produzieren dürfen. Das ist der Weg. Sondern, was machen wir? Wir gehen auf die batterieelektrischen Fahrzeuge. Die sind effizient. Ja, wir müssen den Strom produzieren aus Photovoltaik, aus Wind, aus Kernkraft, wenn wir mal nach Frankreich denken. Das geht aber, das ist klimaneutral, es ist hocheffizient, das ist der hocheffiziente Motor, um von A nach B zu kommen. Und darauf sollten wir uns fokussieren, denn wir sehen in den übrigen globalen Märkten, vor allem in Asien, also China als der größte Automobilmarkt, dort ist der Zug in Anführungszeichen abgefahren. Dort werden mittlerweile mehr Elektroautos zugelassen als Verbrennungsmotoren. In anderen Märkten, also vor allem in den USA, da passiert elektromobilseitig noch relativ wenig. Die sind also auch noch hinter der Europäischen Union. Liegt natürlich auch an der aktuellen Trump-Administration, die eher auf fossile Brennstoffe setzen, damit auch auf fossile Fahrzeuge. Aber auch dieser Markt wird sich sehr wahrscheinlich nicht durchsetzen. Also müsste die Bundesregierung und müssen auch die Automobilhersteller mit allen Zulieferfirmen gucken, wie schaffen wir die Transformation, die ja angelaufen ist. Also ist ja nicht so, als ob wir jetzt keine Elektrofahrzeuge aus Deutschland hätten. Aber da ist die Zukunft. Weiter zu hoffen, dass wir auch nach 2035 einen großen, vor allem globalen Markt für die Exportnation Deutschland hätten, für Verbrennungsmotoren, ist illusorisch. Das wird nicht so kommen. Das gibt es gar keine Anzeichen. Sondern wir müssen die Transformation hinbekommen, attraktive, günstige Autos zu bauen mit batterieelektrischem Antrieb und die dann für die globalen Märkte, für den europäischen Markt, für den heimischen Markt, aber natürlich auch für den globalen Markt zu bauen, die die Bedürfnisse decken, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Das ist der Weg. Der hocheffiziente Verbrennungsmotor, das ist nur eine Fantasie.